Radio 1, nur für Erwachsene.
In Reinickendorf, in Frankfurt und in Brandenburg an der Havel sind die ersten ukrainischen Kriegsflüchtlinge angekommen. Nach Behördenangaben sollen 100.000 Menschen aus der Ukraine bereits die Grenze zu Polen überquert haben. Gleichzeitig gehen die Kämpfe auf dem ukrainischen Territorium weiter und drumherum schlägt womöglich die Stunde der Diplomatie. Ungarn bietet sich an als Gesprächsort für russische und ukrainische Verhandlungsteams. Derweil ist es dem UN-Sicherheitsrat, natürlich auch diplomatisches Parkett, nicht gelungen, den russischen Einmarsch zu verurteilen. Russland selbst nämlich hat Veto eingelegt. China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich enthalten. Welche Instrumente kann Diplomatie jetzt noch auffahren? Nachdem wir ja seit Donnerstagmorgen wissen, dass sämtliche diplomatischen Bemühungen der vergangenen Woche nicht in der Lage waren, einen fragilen Frieden zu erhalten. Das möchte ich besprechen mit der Leiterin Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, mit Frau Dr. Claudia Major. Schönen guten Morgen, Frau Major.
Guten Morgen.
Sind die Kommunikationskanäle jetzt weitgehend gekappt oder wichtiger denn je?
Ich gehe davon aus, dass es Kommunikationskanäle gibt. Denn Diplomatie heißt erstmal, dass man reden soll. Gleichzeitig heißt es aber nicht, dass man alles akzeptieren muss und dass man die Forderungen des anderen anerkennt. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ja, zum Reden. Deutschland verhandelt auch mit dem Iran zum Beispiel um die Entwicklung von Atomwaffen zu verhindern. Deutschland hat im letzten Sommer nach dem desaströsen Abzug aus Afghanistan mit den Taliban gesprochen, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Also reden ja, aber man muss einfach völlig sich der Grenzen bewusst sein. Also man muss wissen, was man erwarten kann, realistisches Verständnis vom Gegenüber. Und man muss immer sehr darauf achten, dass man die eigenen Vorstellungen, die eigenen Werte, die eigenen Ziele nicht über den Haufen wirft. Also reden ja, aber sich der Grenzen bewusst sein.
Jetzt haben wir aber gerade erleben können, wie Diplomatie noch nicht mal in der Lage war, den Status quo zu erhalten. Wie soll sie also hilfreich sein, wenn sich eine Partei, der russische Präsident Putin, entschieden hat, alle diplomatischen Bemühungen zu ignorieren und stattdessen Waffen sprechen zu lassen?
Die Diplomatie ist in der Krise ganz klar gescheitert. Und bis zu einem gewissen Maße waren wir auch in Westeuropa ein bisschen blauäugig, weil wir immer wieder gehofft haben, dass wir es doch noch diplomatisch lösen können. Wir haben zu spät anerkannt, dass Russland oder dass Präsident Putin bereit ist, militärische Mittel einzusetzen. Das heißt aber nicht, dass man jetzt auf die Diplomatie verzichten kann. Man sagt in der Regel in der Sicherheitspolitik, dass Sicherheit die Mischung aus Diplomatie und Verteidigung und Abschreckung ist. Das heißt, man muss, wenn man nur harte Verteidigung macht, nur Sicherheit, nur Verteidigung, nur Abschreckung, dann wäre das auf jeden Fall gesichert, aber doch, man weiß nicht, was der andere macht. Es könnte schnell eskalatorisch wirken. Wenn man nur auf Diplomatie setzt und sagt, wir lassen die ganzen Waffen weg, wir reden nur, ist das total leichtsinnig und naiv, wenn man ein Land wie Russland als Gegenüber hat, das bereit ist, Krieg zu führen. Das heißt, man muss die Mischung richtig kriegen. Und was wir in der Vergangenheit ein bisschen falsch gemacht haben, ist, dass wir gerade in Deutschland viel zu sehr auf Dialog fokussiert haben und zu wenig sozusagen auf die Härte dahinter.
Jetzt sage ich mal böse, was Sie da kritisieren, ist Kuscheldiplomatie. Das, was Sie da gerade als wir bezeichnet haben, wen oder was meinen Sie damit? Die deutsche Politik oder auch Ihre Zunft, die der Politikberatung?
Meine Zunft, die Politikberatung, ist ja keine einheitliche Gruppe. Also als Wissenschaftler haben wir auf unsere Forschung basiert unterschiedliche Meinungen. Und wir entscheiden nicht, wir beraten. Aber auch hier würde ich sagen, ja, es gibt Einschätzungen, die ich schwierig finde. Aber entscheiden über die deutsche Politik tut die Bundesregierung. Und die Entscheidung zu sagen beispielsweise, dass man zwar in die Verteidigung investiert, aber möglicherweise nicht ausreichend, ist eine politische Entscheidung, die wir in den letzten Jahren so getroffen haben.
Wenn ich Sie richtig verstehe, beobachten wir also gerade sowas wie einen Paradigmenwechsel oder eine Kehrtwende in dem Sinne, dass jetzt Politik versteht, Diplomatie bedeutet nicht nur reden und aufs Beste hoffen, sondern Diplomatie muss auch bewaffnet sein oder sagen wir Gesprächsangebote brauchen auch Abschreckung und Diplomatie braucht Muskelspiel. Sie würden sagen, diese Lektion ist jetzt eindeutig gelernt?
Wir sagen in der Sicherheitspolitik häufig, dass es eine Sequenz gibt, dass man beides braucht, Abschreckung, Verteidigung und Dialog, Diplomatie. Aber die Sequenz ist aufbauend auf einer gesicherten Verteidigung und Abschreckung. Kann man den Arm, die Hand ausstrecken und sagen, lasst uns an den Tisch kommen und reden und gucken, wie wir aus dieser umfassenden, ganz schrecklichen Krise wieder rauskommen. Aber verhandeln in diesem Sinne muss aus einer Position der Stärke erfolgen.
Diplomatie bedeutet insbesondere auch dann zu reden, wenn es unangenehm und kriegerisch wird. Aber diese Gespräche müssen begleitet sein von einem zweiten Schritt, Abschreckung. Das ist 30 Jahre lang vernachlässigt worden und muss nun dringend in einer neuen, eher konfrontativen Ordnung nachgeholt werden. Haben wir eben gehört von der Sicherheits- und Verteidigungsexpertin Claudia Major. Willkommen nochmal, Frau Major.
Dankeschön.
Die EU und die USA haben Sanktionen verhängt. Die betreffen eher langfristig, beispielsweise den Export von Gütern, die für die russische Wirtschaft und auch für den russischen Verkehrssektor wichtig sind. Ist das die Art von Abschreckung, die Sie meinen?
Also die Reaktion der internationalen Gemeinschaft, das heißt sowohl die USA als die Europäer, aber als auch viele andere Länder, das ist ganz wichtig. Andere Länder wie Australien oder Japan haben auch mitgemacht. Das heißt, es geht über Europa hinaus. Die war ja politisch. Klare Verurteilung, das konnte man jetzt auch in dem VN-Sicherheitsrat sehen, auch wenn er blockiert ist, weil Russland das gewetet hat, weil man sah, dass es eine internationale de facto Abneigung gab. Es gibt die wirtschaftliche Ebene mit den Sanktionen und es gibt tatsächlich die militärische Antwort. Einzelne Staaten unterstützen die Ukraine mit Waffenlieferungen. Es gab am Freitag eine große Geberkonferenz, die die Briten organisiert haben, wo viele Staaten nochmal Waffen geliefert haben, die Ukraine. Und es gibt die Verteidigungsmaßnahmen der NATO, wo die NATO sagt, wir sind ein Verteidigungsbündnis. Die Staaten, die an der Grenze zu Russland sind oder an der Grenze zum Kriegsgebiet, wie Polen, die Balten, Rumänen, Bulgaren, die müssen wir jetzt besonders unterstützen. Und es wurde beispielsweise die schnelle Reaktionstruppe in diese Gegenden verlegt, um zu sagen, das ist Bündnisgebiet, das wird geschützt, das wird verteidigt. Wir sind tatsächlich die Lebensversicherung, für die wir uns halten.
Also ich höre bei Ihnen da grundsätzlich Zustimmung raus zu diesen abschreckenden Maßnahmen. Aber jetzt haben wir nicht erst in den vergangenen Tagen von hochrangigen deutschen Militärs gehört, dass die Bundeswehr nur bedingt abwehrbereit ist, wenn überhaupt, manche sagen auch gar nicht abwehrbereit. Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dann fehlen die harten Mittel zur Abschreckung schon.
Also wir müssen, glaube ich, nochmal begrifflich zwei Sachen unterscheiden. Abschreckung und Verteidigung. Abschreckung, das ist ein Konzept, das dem Gegenüber, dem Gegner sagt, pass mal auf, das, was du erreichen willst, also beispielsweise einen Staat anzugreifen, wird viel teurer als den Gewinn, den du daraus erzielen wirst. Deshalb lass es lieber. Dafür stehen so ein paar kleine Truppen, beispielsweise im Baltikum, also konventionelle Panzerschiffe und sowas. Und es gibt den Atomschirm, der über Europa ist. Verteidigung ist, wenn es wirklich zu einem Angriff kommt. Das heißt, Abschreckung im besten Falle, wenn es funktioniert, gibt es keinen Angriff. Verteidigung ist das, was man machen muss, wenn man angegriffen wird. Das sind zwei verschiedene Konzepte.
So, bitte?
Bundeswehr? Ja. Ich finde diese Debatte, die wir in Deutschland gerade dieser Tage über die Bundeswehr führen, ein bisschen verlogen, ehrlich gesagt. Wenn man wissen wollte, wie der Stand der Bundeswehr ist, gibt es einen jährlichen Bericht des Wehrbeauftragten des Bundestages, der veröffentlicht wird. Viele Thinktanks, auch meines, haben regelmäßig darauf hingewiesen, dass die Bundeswehr kaputt gespart worden ist. Es hat wenige interessiert. Es gab häufig Debatten, das ist eine Lumpentruppe, die haben in Mali nicht mal noch Helme. Oder es gab die skandalösen Schreie von wegen, es ist eine Aufrüstung, das ist gefährlich, das müssen wir stoppen. Das Interesse an einer differenzierten Debatte über die Rolle von Militär als Schutz des Staates, der Bevölkerung und des Territoriums, als verlässlicher Alliierter, als unsere eigene Lebensversicherung, was im Übrigen im Grundgesetz steht, stellt Truppen zur Verteidigung auf. Diese Debatte haben wir in Deutschland lange nicht geführt. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Und deshalb sage ich nochmal ganz klar, dieser Zustand der Bundeswehr war bekannt. Es gab wenig Interesse. Also jetzt zu jaulen, sage ich mal etwas salopp, ist ein bisschen einfach. Wir müssen eigentlich jetzt eher überlegen, was kommt und wie wir es besser machen.
Jetzt würde ich tatsächlich, da wir ja bei der Diplomatie gestartet sind, gerne nochmal so eine diplomatische Figur mit Ihnen schlagen. Und zwar die Brille wechseln, durch die ich gucke. Es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, der NATO oder allgemeiner der Westen, der war ja gar nicht auf Kuschelkurs, sondern hat viel mehr Abschreckung oder gar Aggression betrieben gegenüber Russland, nämlich indem sich die NATO ausgedehnt hat. Wie bewerten Sie dieses Argument?
Ich finde, dass das schon mal die falsche Formulierung ist. Nicht die NATO hat sich ausgeweitet, sondern souveräne, unabhängige Staaten, die das Recht auf freie Bündniswahl haben gesagt, nach unserer sicherheitspolitischen Analyse fühlen wir uns ziemlich bedroht und deswegen möchten wir gerne der NATO beitreten. Polen, die baltischen Staaten, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, die Slowakei, Tschechien, Kroatien, andere, Montenegro war das letzte Land. Die NATO war am Anfang enorm kritisch. und gesagt, das wird zu groß. Können wir die überhaupt verteidigen? Überdehnen wir uns damit? Es gab lange eine enorme Zurückhaltung, ob die Staaten das wollen, die alten NATO-Staaten, und ob es sinnvoll ist. Und es gab auch die Sorge, wie Russland reagieren könnte. Das heißt, nicht die NATO hat sich erweitert, sondern die Staaten haben an die Tür geklopft und haben gesagt, wir wollen in die NATO, weil wir glauben, dass die uns erst richtig schützen können, insbesondere vor Russland. Um aber diesen Sorgen, gerade von Russland Sorge zu tragen, schlecht formuliert, wurde 1997 die NATO-Russland-Grundakte verabschiedet. Ein gemeinsam ausgehandelter Vertrag von Russland und der NATO, wo so ein bisschen die Terms of Trade der Erweiterung drinne stehen. Und da steht zum Beispiel drinne: Wir arbeiten zusammen, wir respektieren die freie Bündniswahl, wir respektieren territoriale Integrität und Souveränität. Und da steht zum Beispiel auch drin, dass in den neuen Mitgliedstaaten, baltischen Staaten und Polen, aus Rücksichtnahme auf Russland, keine substanziellen Kampftruppen stationiert werden. Dass man versucht, die Verteidigung dieser sehr schwer zu verteidigenden Gebiete über Versorgung oder über Infrastruktur regelt. Das heißt, es gab sehr wohl ein Mitdenken der russischen Befindlichkeiten und man muss es, letzter Satz dazu, auch aus Perspektive der NATO-Staaten sehen, der baltischen Staaten und Polen, die sich lange als Mitglieder zweiter Klasse gefühlt haben, gesagt haben, warum kriegen all die anderen Truppen und Installationen und wir nicht?
Sagt Claudia Major, sie leitet den Bereich Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Haben Sie vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.